NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Oktober 1829. Das Lokomotivenrennen von Rainhill beginnt.
BBC Radio Merseyside News.
Trotz massiver Opposition seitens der Straßen- und Schiffskanalbetreiber tragen die Pläne der Liverpool- und Manchester-Eisenbahngesellschaft endlich Früchte. Arbeiter haben im Morgengrauen noch letzte Hand angelegt, überwacht von Mr. George Stevenson, dem verantwortlichen Bauingenieur. Von heute an wird in Rainhill entschieden, ob die Gesellschaft Lokomotiven benutzen wird und welchen Typ. Besucher aus dem ganzen Land sind gekommen. Gastwirte berichten von Rekordumsätzen. Wir schalten nun um zu unserem Reporter vor Ort in seiner Übertragungskutsche.
Danke und guten Morgen allerseits. Die ersten Kutschen kamen bereits am frühen Morgen, um die verstopften Straßen zu vermeiden. Viele der Besucher haben an dieser Eisenbahn selbst mitgearbeitet. Aber nun steigt eine gewaltige Wolke aus Rauch und Dampf auf. Die Lokomotive setzt sich in Bewegung. Ein großartiger, ein eindrucksvoller Anblick. Begeisterter Jubel brandet auf, während sie immer schneller voranrollt.
So könnte es sich angehört haben, vor 180 Jahren, als das Rennen von Rainhill begann. Wenn es denn den Rundfunk gegeben hätte. Doch Radio gab es damals ebenso wenig wie Telefon oder Telegrafie. Und so strömten die Menschen selbst zum Plateau von Rainhill, vor die Tore Liverpools, zu Fuß, zu Pferd oder in Kutschen. Michael Bailey, englischer Eisenbahnhistoriker und Rainhill-Experte.
Die Leute damals wussten genau, was da geschah. Sie wussten, es war der Beginn einer neuen Ära. Sie standen an der Schwelle von etwas wirklich Bedeutendem.
Aber sie waren auch Teil einer Werbeaktion für die Eisenbahnstrecke Liverpool-Manchester, meint Paul Selveson von der Eisenbahngesellschaft Northern Rail.
Der Rainhill-Wettbewerb war als Teil dieser weltweit ersten Eisenbahnverbindung für den Personenverkehr geplant. Darin liegt seine eigentliche Bedeutung. Richtig clever für die damalige Zeit. Aus der ganz praktischen Frage, welcher Typ Lokomotive ist für die Linie geeignet, machte man ein PR-Event. Nicht nur ein paar technische Versuche, sondern ein Riesenspektakel über mehrere Tage mit abertausenden Menschen.
Und, ergänzt Michael Bailey,
natürlich gab es alles Mögliche drumherum, Hotdogs à la 1829 etwa, und in Pubs ging das Bier aus, so groß war das Interesse.
Denn auf dem schnurgeraden Schienenweg dampft buchstäblich der Zug in die Zukunft los, in einem Wettbewerb verschiedener Lokomotiven. Geplant hat den Coup George Stevenson, ein echter Selfmade-Man und Autodidakt, der es vom Kohlejungen zum Ingenieur gebracht hatte. Er hat die Projektierung der Linie vorangetrieben und sich den Bauauftrag geholt. Und nun will er auch die Lokomotiven liefern. Aus der familieneigenen Fabrik, rechtzeitig gegründet mit seinem Sohn Robert. Nur, da gibt es ein kleines Problem.
Weil die Dampfkessel der frühen Lokomotiven immer wieder explodieren, hat eine Kommission stationäre Dampfmaschinen empfohlen. Die ziehen die Waggons mit Seilzügen über die einzelnen Streckenabschnitte. Eine Art Kabelbahn und damals zum Kohlentransport durchaus üblich. Stevenson tobt. Doch dann erinnert sich der gewiefte Stratege an zwei Leidenschaften seiner Landsleute. Das Faible für Wetten und für Fairness. Ein Wettrennen soll allen beweisen, Lokomotiven sind besser als stationäre Dampfmaschinen. Und die Rocket seines Sohnes Robert ist am besten.
Die beiden Stevensons vereinten genau jene Tugenden, die Großbritannien zur größten Wirtschafts- und Weltmacht geführt hatten. Forscher, Erfinder und Unternehmergeist. Und Englands Gesetze schützten geistiges Eigentum, Erfinden war lukrativ. Also mechanisierten Tüftler und Ingenieure die Arbeitswelt, ließen Landwirtschaft, Handwerk und Handel aufblühen, nicht zuletzt durch Dampfmaschinen. Jürgen Franzke, Direktor des Deutschen Eisenbahnmuseums in Nürnberg.
Dort gab es die Ingenieure, die das Thema Dampfkraft entdeckt und weiterentwickelt haben. Da liefen die ersten Dampfmaschinen, wie man weiß. Und da entstanden auch dann die ersten Eisenbahnen, indem man einfach die Dampfmaschine auf Räder gesetzt hat und plötzlich fuhr das Ding.
Wie elektrisiert hört 1804 der junge Maschinist George Stephenson im Kohlerevier von Newcastle von dem Ding und hat eine Vision. Ein Netz von Eisenbahnen quer durch England.
Soll England nur die Eisenbahn voranbringen, dann wird die Eisenbahn England nach vorn bringen.
Während Napoleon die Französische Revolution verrät, sich zum Kaiser krönt und Kriege führt, startet England eine Technikrevolution.
Da gab es bereits 1810, 1820 findige Typen, die das vorwärts getrieben haben. Also damals muss ein sehr starkes Aufbruchsfieber, ein Drang zur Technik in England geherrscht haben. Denn das Land wurde dann letztlich Vorreiter für die ganze Welt beim Thema Industrialisierung.
Anders als im zentralistisch gelenkten Frankreich hält sich die britische Regierung aus der Wirtschaft heraus, wie es der Nationalökonom Adam Smith 1776 gefordert hatte. Der Markt regelt sich am besten selbst. Wirtschaftsliberalismus, Manchester-Liberalismus.
Denn Manchester ist das Zentrum dieses Booms. Die Baumwollmetropole Cottonopolis, die erste Industriestadt. Hier verdrängten die mechanischen Webstühle die Heimarbeiter. Hier qualmen ganze Wälder von Fabrikschloten, wuchern die Arbeiterslums. Baumwolle, das weiße Gold aus den amerikanischen Südstaaten, landet in Liverpool an, wird in Manchester zu Garnen und Tuchen verarbeitet und über Liverpool wieder in alle Welt verschifft. Ein Riesengeschäft. Mit Sklavenarbeit drüben und Kinderarbeit hier.
Liverpool und Manchester. Zwillingsschwestern im Baumwollboom. Beide angewiesen auf den Schiffskanal, dessen Betreiber ihr Monopol schamlos ausnutzen. Denn die Straßen waren indiskutabel. Schon Julius Cäsar und Wilhelm der Eroberer hatten darüber geflucht. Der Verkehrsexperte Christian Wollmer.
Nicht zufällig verband die weltweit erste richtige Eisenbahn Liverpool und Manchester. In und um Manchester liefen 20.000 dampfbetriebene Webstühle. Liverpool hatte den Atlantikhafen. Doch mit der Verbindung haperte es. Die Straße war furchtbar und der Schiffskanal viel zu teuer. Nun setzten die Unternehmer in Liverpool und Manchester auf die Eisenbahn als Lösung ihrer Transportprobleme.
1823 gründen Unternehmer die Liverpool and Manchester Railway Company. Stephensons Vision scheint wahr zu werden. Keine 10 Jahre zuvor hat er seine erste Lokomotive konstruiert. Gerade baut er eine Kohlebahn von Shildon über Darlington nach Stockton, den ersten öffentlichen Schienenweg. Noch für Lokomotiven und Pferde. Die Stephenson-Lokomotivfabrik ist ein Wechsel auf die Zukunft, den Robert einlösen wird. Mit seiner Lokomotive Rocket.
Es sollte also eine Lokomotive sein, die eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,5 Meilen haben soll. Also sprich ungefähr 20 Stundenkilometer, die Wagen ziehen soll, die dreimal so schwer sind wie sie selber. Und sie selber sollte nicht mehr als 6 Tonnen wiegen, die Lokomotive. 10 Ingenieure wollten sich beteiligen, 5 sind es dann schließlich geworden. Und übrig geblieben sind 3. Das war die Novelty, so hieß die eine Lokomotive. Das andere war die Saint-Pareil und die dritte war die Rocket.
3 stolze Stahlrösser, bunt bemalt und dampfschnaubend, begeistern die Menge in einer Atmosphäre wie beim Pferderennen. Nur, es passiert nicht gerade sehr viel.
Also da ist immer eine Lokomotive gefahren, dann wurde das beurteilt, wie sie die Strecke bewältigt hat. Es war so eine Strecke von etwa 10 bis 15 Meilen. Und dann ist am nächsten Tag die nächste Lokomotive gefahren.
Wenn sie denn fuhr. Die zierliche Novelty nämlich, der Publikumsliebling, und die bullige Saint-Pareil bleiben buchstäblich auf der Strecke, mit Maschinenschaden. Für sie ist der Zug abgefahren. Stephensons Rakete dagegen dampft allen Konkurrenten davon. Stark, zuverlässig und schnell schnauft sie so lange über die Teststrecke hin und her, wie die Entfernung Liverpool-Manchester und Retour. Wie es die Regeln verlangen. Für Robert ein Sieg zu seinem 26. Geburtstag.
Robert Stephenson was the right man in the right place at the right time.
Robert Stephenson war der richtige Mann, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Er war absolut kompetent. Er startete ein regelrechtes Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Jede Komponente optimierte er für den Einsatz auf einer Hauptstrecke.
Und die Stephensons machten aus Zuschauern Eisenbahnfans. Weitsichtig prophezeit die Zeitung The Scotsman.
Diese Versuche werden unsere Zivilisation stärker prägen als irgendetwas anderes, seit die Presse den Menschen die Pforten der Wissenschaft geöffnet hat.
Robert drückt es einfacher aus.
Durch die Rainhill Trials sind die Leute geradezu verrückt nach Eisenbahnen geworden.
Wie verrückt zeigt sich gleich nach der Eröffnung der Linie im September 1830. Fahrgastzahlen und Frachttonnagen explodieren. Projekte für neue Bahnlinien jagen sich. Immer neue Gleisstränge durchziehen England, dessen Puls immer schneller schlägt im Takt der Lokomotivkolben.
Die Menschen erleben die erste große Beschleunigung. Entfernungen schrumpfen. Orte, vorher Tagesreisen entfernt, sind in Stunden erreichbar. Die persönliche Welt weitet sich. Man fährt zum Wochenende an die See. Seebäder kommen in Mode. Und während die Städte ans Meer fahren, bringt die Bahn frischen Fisch in die Stadt. Fish and Chips avanciert zum Nationalgericht der Briten. Großstädte wie London wachsen wieder, denn nun schafft die Bahn ausreichend Lebensmittel heran. Neue Vorstädte entstehen und mit ihnen die Pendler und das Taschenbuch. Die kleine, billige Zuglektüre. Für Fußballfans aber viel wichtiger, erst die Eisenbahn macht den Profifußball möglich.
Die wahre Bedeutung sieht der Verkehrsexperte Christian Wollmer jedoch woanders.
Die Eisenbahnen waren ein Kind der industriellen Revolution, aber sie trugen diese Revolution auch durch England und dann um die ganze Welt.
Überall hinterließ die Rocket ihre Spuren, buchstäblich.
Die Spurweite der Rocket ist heute die Spurweite des ICE. So wurde das aus England mitgebracht. Und heute fahren quasi alle Züge der Welt auf dieser sogenannten Normalspur mit 1435 mm.
1835 eröffnet die Adler, eine Stephenson-Lok, auf dieser Normalspur die Strecke Nürnberg-Fürth.
Wir wollen auf die erste deutsche Eisenbahn ein dreifaches Hoch ausbringen. Hoch!
Die Jungfernfahrt des Adlers markiert den Beginn des Eisenbahnzeitalters in Deutschland.
Und setzt in Deutschland die industrielle Revolution in Gang.
In Deutschland ist die Eisenbahn quasi so das erste revolutionäre technische Instrument gewesen. Also da ist die Industrialisierung, die Entwicklung zur Fabrik mit Dampfmaschinen und mit Antriebsmaschinen, mit Bearbeitungsmaschinen, die ist durch die Eisenbahn ausgelöst worden und befördert worden.
Jürgen Franzke, Leiter des DB-Museums in Nürnberg.
Man hat natürlich sehr schnell dann irgendwelche Wagen gebraucht, die mussten gebaut werden. Man hat Schienen gebraucht, die mussten hergestellt werden. Dazu brauchte man wieder Maschinen oder Gießereien etc. etc. Also die Industrialisierung, die ist durch die Eisenbahn in Deutschland ausgelöst worden. Die Eisenbahn hat das sozusagen vorwärts gebracht.
Mit Erfolg. Schon 1841 schlägt eine deutsche Borsig-Lokomotive die englische Konkurrenz bei einer Wettfahrt. Bis heute liefern sich Züge wie TGV, ICE oder Shinkansen Rainhill-Rennen, immer noch auf der Jagd nach Milliardenaufträgen, wie Stephensons Rocket in Rainhill.
Stephenson wäre sehr stolz gewesen über die Entwicklung der Eisenbahnen und Hochgeschwindigkeitszüge in der ganzen Welt. Das alles begann mit den Rainhill-Rennen und mit der Liverpool- und Manchester-Linie, damals 1829 und 1830.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an das Lokomotivenrennen von Rainhill, das am 6. Oktober 1829 begann. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.